Expedition im Mondschein. Im Laufe der nächsten Wochen besuchten wir Terry fleißig. Einzig diese Besuche waren es, glaube ich, die ihn durch jene langen dunklen Tage hindurch am Leben erhielten, als er mit schmerzendem Rücken auf seinem Bett lag und an die Wand starrte. Philipp lieh ihm all seine kostbarsten naturkundlichen Bücher. Wir sparten all unsere Schokolade für ihn auf und beschenkten ihn mit Obst aus unserem Garten. Wir fühlten uns reich belohnt, wenn ein schwacher Hauch seine Wangen rötete und ein Freudenschimmer in seinen Augen aufleuchtete. Er dankte uns nie mit Worten, und seine Mutter machte immer noch Augen, als könne sie uns nicht ausstehen. Trotzdem wussten wir, dass Terry seine wachen Stunden damit zubrachte, sich zu fragen, ob wir wohl kämen. Ja, dass er vom Mittag an die Augen auf die Tür geheftet hielt und gespannt auf das Geräusch unserer Schritte wartete. Wir hatten Tante Margret von Terry erzählt und sie hatte uns einige Male kleine Geschenke für ihn mitgegeben. Tante Margret und ich fingen an, uns besser zu verstehen und ich versuchte nicht mehr, mich meinen Pflichten möglichst zu entziehen. Anfänglich hatte ich ihr geholfen, weil ich dachte, ich sollte. Aber bald fand ich heraus, dass Hausarbeit Spaß machen kann, wenn man sie so gut wie möglich macht und nicht in einem Fort zu umgehen sucht. Meine Tante sagte nichts, aber ich wusste, dass sie mit der Veränderung zufrieden war. Allmählich gewannen wir uns lieb und ich wurde offener gegen sie und behielt nicht mehr alles für mich. Auch Onkel Peter nahm Anteil an Terrys Ergehen. Ein- oder zweimal hatte er die Trittleiter in den Obstgarten getragen und einige von den prächtigen roten Äpfeln, die hoch oben an den Bäumen hingen, für ihn gepflückt. Sie waren sehr groß. Wenn wir sie gut abrieben, spiegelten sich unsere Gesichter auf der glänzenden Haut wieder. Terry hatte diese Äpfel besonders gern und sogar seine Mutter schien sich dafür zu interessieren. »Kommen sie aus eurem Garten?« fragte sie eines Nachmittags unvermittelt, als wir den schönsten Apfel in Terrys kleine weiße Hände legten. Wir fuhren zusammen, denn seit unserer ersten Begegnung hatte sie kein Wort mehr zu uns gesagt. Wir fassten uns aber schnell und wandten uns freundlich lächelnd um, denn wir wünschten ja so sehr, sie möchte uns so gern bekommen, wie das bei Terry der Fall war. »Ja«, erwiderten wir, »wir haben viele Bäume, die vollhängen mit solchen schönen, glänzenden Äpfeln. Wahrscheinlich holen wir sie nächste Woche herunter und dann bringen wir euch mehr.« Terrys Mutter brummte etwas und ging hinaus. Aber ich war doch erfreut darüber, dass sie uns angesprochen und unsere Äpfel bewundert hatte. Ich nahm mir vor, ein andermal wieder zu versuchen, mit ihr zu reden. Um jene Zeit waren die Nächte sehr heiß und es wurde spät dunkel. Philipp und ich warfen unser Bettzeug auf den Boden und legten uns in unsere Nachtanzügen vors offene Fenster, um uns abzukühlen. Oft hatte ich keine Lust, allein wach zu liegen. Dann ging ich zu Philipp hinüber und setzte mich auf sein Bett und wir plauderten, bis die kühle Dunkelheit uns umfing und wir reif waren für den Schlaf. In einer dieser warmen, stillen Nächte war es, dass ich auf den Zehenspitzen über den Korridor zu Philipp hinüberhuschte, der zum Fenster hinauslehnte. Ich schob ihn ein wenig zur Seite und streckte den Kopf neben ihm hinaus. Die letzten Gluten des Sonnenuntergangs erhellten noch immer den westlichen Himmel. Ein schwacher Luftzug strich von den Hügeln herunter und trug uns das vereinzelte Blöken eines Schafes irgendwo zwischen den Felsen zu. »Ich glaube, ich kann heute überhaupt nicht einschlafen, Philipp«, seufzte ich. »Dazu ist es eine so wunderschöne Nacht, dass ich immer nur hinausschauen möchte. Heute muss übrigens Vollmond sein. Ja, schau, dort steigt er auf, hinter jener Föhre.« Langsam kletterte die blutrote Kugel über den Horizont. Der Mond schien sich in den schwarzen Ästen der Föhre verfangen zu haben. Bald aber würde er frei seine Bahn ziehen und die Welt mit seinem weichen, silbernen Licht überfluten. Ich wandte meinen Bruder mein vom Mondlicht umspieltes Gesicht zu. »Philipp«, entfuhr es mir, »bist du schon einmal in der Nacht auf den Hügeln gewesen?« »Nein«, antwortete Philipp, »nicht wirklich bei Nacht. Warum?« »Oh, Phil«, flüsterte ich aufgeregt und kniff ihn in den Arm, »lass uns jetzt gehen, hinaus durch die Hecke und über den Steinbruch hinauf. Es wäre so wunderschön, bloß du und ich und der große, runde Mond. Komm doch, Phil.« Philipp zögerte. »Meinst du nicht, es wäre unrecht?«, fragte er. »Du weißt ja, dass wir in diesen Ferien besonders brav sein wollten.« »Ich weiß wohl«, erwiderte ich, »und wir sind's auch gewesen. Ich bin nur ein- oder zweimal ungezogen gewesen zu Tante Margret. In den letzten Ferien aber kam es fast alle Tage vor. Und überhaupt, es ist doch gar nichts Böses dran. Wir wollen ja bloß den Mond sehen. Das tut niemandem weh und ist kein Ungehorsam. Tante Margret hat ja nie gesagt, wir dürften nicht in der Nacht ausgehen und den Mond ansehen. Philipp überlegte einen Augenblick. Er schien die Sache vernünftig zu finden, denn er sagte nur, »Ziehst du dich wieder ganz an?« »Oh nein«, antwortete ich, »die Mühe erspare ich mir. Ich ziehe einfach mein Nachthemd höher, halte es mit dem Gürtel fest und schlüpfe in den Regenmantel. Du ziehst am besten deine langen Sonntagshosen über deinen Schlafanzug an und den Regenmantel dazu.« Gesagt, getan. Wir sahen zwar in den unteren Regionen ziemlich unförmig aus und mussten uns das Taschentuch in den Mund stopfen, um nicht loszuplatzen. Es gelang uns jedoch, auf den Zehenspitzen die Treppen hinunter zu schleichen und die Haustür zu erreichen. Der Schlüssel knarrte bedenklich, als wir ihn im Schlüsselloch drehten, und wir blieben einige Minuten vor Schreck wie gebannt stehen. Aber mein Onkel und meine Tante hatten anscheinend einen gesunden Schlaf, denn nichts regte sich im Hause. Lautlos zogen wir die Tür hinter uns zu und traten ins Freie. Dann hielten wir beide an und schauten uns um. Die Welt kam uns so seltsam, so verändert vor und der Himmel mit seinen Millionen Sternen so weit, weit entfernt. Ich legte meine Hand in Philipps Hand, wie immer, wenn etwas Ungewöhnliches eintraf, und zusammen tappten wir lautlos durch den Obstgarten unserem Heckenloch zu. Die Apfelbäume warfen solch drohende, beängstigende Schatten über den Boden, dass ich beinahe kehrt gemacht hätte. Aber das ging nicht an. Philipps Entschluss war gefasst und er strebte voran. Schweigend krochen wir durch die Öffnung und betraten den steinigen Fußweg, der hinauf zu den Hügeln führte. Wir erklommen die Stufen hinter dem Kirchturm, kletterten über den ersten Haufen grauer Steine und draußen standen wir auf dem vom Mondlicht beschienenen unteren Teil des Abhanges, zu unseren Füßen eine glitzernde Welt. »Komm«, flüsterte Philipp und griff wieder nach meiner Hand. Wir stiegen wortlos höher, bis wir den Gipfel des Nordhügels mit seinem Steinmännchen erreicht hatten. Durch die Täler herauf fegte ein frischer, reiner Wind, geladen mit dem Duft von Ginster und Farnkraut. Ein Schaf hob den Kopf beim Geräusch unserer Schritte und blökte den Sternen einen Warnruf entgegen. Sonst war alles still. Wir setzten uns auf den Steinhaufen und sperrten die Augen weit auf, denn es war trotz der Dunkelheit so ungeheuer viel zu sehen. Hinter uns erkannten wir schwarze Umrisse von verlassenen Soldatenbaracken und dahinter dunkle Reihen bewaldeter Hügel. Vor uns dehnte sich die Ebene, in der kleine Lichtpunkte schimmerten und jeder Bach, jeder Weiher im Mondlicht silbern glänzte wie märchenhafte Gewässer. Am meisten aber richteten wir unsere Blicke nach oben, denn wir hatten beide große Freude an den Sternen. Und heute Nacht funkelten sie besonders hell und schön am großen, weiten Firmament. Da war die Milchstraße, die sich wie ein wehendes Banner von Osten nach Westen entrollte. Im Norden hoch am Himmel blinkte der Polarstern und schaute auf alle Seefahrer herab. Gerade über unseren Köpfen winkten das Siebengestirn und die W-förmige Cassiopeia. Wir zeigten sie einander mit ausgestreckten Finger und empfanden es als etwas unsagbar Schönes, so hoch oben zu sein, allein mit den Sternen. Wir blieben ziemlich lang. Schließlich meinte Philipp, es wäre wohl besser, wir gingen jetzt, sonst käme bald der Morgen und wir wären dann zu müde für den Tag. Im Grunde war es nicht so schlimm, denn als wir später am Fuß des Hügels ankamen, schlug die Kirchenuhr einmal an, wobei wir vor Schreck zusammenfuhren. Fast auf dem ganzen Heimweg sangen wir, weil wir wussten, dass niemand uns hören konnte und auch, weil es eine Erleichterung war, nach der ungeheuren, eindrucksvollen Einsamkeit auf dem Gipfel tüchtig Lärm machen zu können. Wir gaben sämtliche Lieder zum Besten, an die wir uns erinnern konnten. Sie handelten hauptsächlich von Meeren und Schiffen. Eines erzählte von einer Nixe, die Seeleute in den Tod lockte. Und während wir sangen, setzten wir über die Ginsterbüsche weg und sprangen von einem Felsblock zum anderen wie zwei junge Bergziegen. Als wir den Fußweg wieder erreichten, überkam uns plötzlich die Müdigkeit und wir freuten uns auf unser herrliches, weiches Bett. Mir war, als läge sich ein Gewicht auf meine Augen. Ich sehnte mich nach meinem Kopfkissen. Nur noch 5 Minuten, dann würde ich meinen schweren Kopf drauflegen können und alles andere vergessen bis zum Morgen. Ich gähnte laut und Philipp tat es mir gleich. Achtung, mahnte Philipp, nun durch die Öffnung und leise, leise durch den Garten. Wie grässlich, wenn Tante Margret etwas merkte. Wir müssen schleichen wie Diebe. Wir waren durch die Hecke gekrochen und halbwegs durch den Obstgarten gegangen, als Philipp plötzlich regungslos stehen blieb und die Fingernägel in meinen Arm grub. Mit der anderen Hand wies er auf etwas, und als ich mit den Augen seinem Finger folgte, war mir, als drehe sich mir das Herz im Leibe um, und ich konnte gerade noch rechtzeitig einen Schrei des Entsetzens unterdrücken.